Was den vierten Akt angeht, so stößt in der ersten Szene der Tempelherr auf seinem Weg zum Patriarchen auf den Klosterbruder. Voraussetzungen sind, dass der Tempelherr gerade von daher erfahren hat, dass Recha als angebliche Tochter des Juden Nathan eine getaufte Christin ist, und es zeigt sich dann, dass er sich beim Patriarchen Rat holen will. An wichtigen Zitaten ist hier vor allen Dingen interessant etwa um 24, 32 folgende. Da erklärt nämlich der Tempelherr dem Klosterbruder, warum er jetzt sich doch an den Patriarchen wendet, nachdem der ihn doch zur Spionage hat verführen wollen. Dann nimmt man eher an, dass der Tempelherr mit diesem christlichen Funktionär und Würdenträger nichts mehr zu tun haben will. Aber er sagt jetzt eben, dass es hier um Rechenschaft geht. Und deshalb will er gewisse Dinge lieber schlecht nach anderer Willen, die aber Ahnung haben, damit meint er den Patriarchen, machen, als allein nach meinem. Es geht ja vor allen Dingen wohl um eine gewisse Verantwortung gegenüber Recher. Außerdem hat er im selben Zitatzusammenhang dann erkannt, Religion ist auch Partei, und da kann man nicht einfach unparteiisch handeln. Wer das glaubt, hält, ohne es selbst zu wissen, doch nur seiner eigenen Partei die Stange, und darum möchte er auch da sich entsprechend Rat holen. Allerdings ist dann auch wichtig, 24, 45 so etwa, da sagt der Tempelherr, ich will ja doch den Christen mehr im Patriarchen als den Patriarchen in dem Christen fragen. Das heißt, er hat doch die Hoffnung, dass eben der Patriarch nicht nur Würdenträger ist, sondern auch ein echter Christ. Und in der Situation erscheint dann auch direkt der Patriarch, sodass die Sache dort direkt abgewickelt werden kann. In der zweiten Szene des vierten Aktes geht es darum, dass der Tempelherr den Patriarchen trifft und ihn um Rat fragen will, was das Verhältnis von Recha und Nathan angeht. Und er löst dabei eine Suchaktion aus, da er den Namen des Juden nicht nennen will. Was die Voraussetzungen angeht, eben schon angesprochen, der Tempelritter will sich Rat holen. Er hat mit dem Patriarchen schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, denn der wollte ihn ja zum Spion machen. Er hofft jetzt aber, in dem Kirchenoberen doch einen Menschen zu entdecken. Was jetzt die dramatische Entwicklung in der Szene angeht, sieht das am Anfang schon mal ganz schlecht aus, denn der erscheint in vollem Prunk, das ist so circa 24:55, obwohl er sogar von einem Kranken nur kommt. Ne? Und der Klosterbruder sagt sogar, der sieht noch aufgeputzter aus, wenn der bei Hofe erscheint. Also schlechte Aussichten für das Anliegen des Tempelherrn, eine menschliche Antwort zu bekommen. Ab ca. 24:95 trägt der Tempelritter dann sein Problem vor, allerdings nur sehr allgemein. Was ist zu tun, wenn ein Jude, ein Christenkind, und dann kommt das gefährliche Wort gestohlen, das findet man so etwa 25:03, hat. Der Patriarch reagiert sehr impulsiv, ihn schaudert es sogar, ca. 25:09. Und erhält die Hinrichtung auf dem Scheiterhaufen, ca. 25:36, für die angemessene Strafe. Den Einwand, der Jude könnte ja das Kind gerettet haben, ca. 25:45, ändert nichts am Urteil des Patriarchen. Besonders empört zeigt er sich dann noch, als der Tempelherr darauf verweist, dieser Jude habe das Kind in keinem Glauben erzogen, ca. 25:60. Das geht aus seiner Sicht noch weniger als in einem falschen Glauben. Als der Tempelherr dann genug hat und gehen will, will der Patriarch unbedingt wissen, was denn genau hinter dem Fall steckt und vor allen Dingen wer. Da der Tempelherr nichts weiter dazu sagt, droht der Patriarch mit einer Anzeige beim Sultan. Als er dann hört, dass der Tempelherr dort gerade hingerufen worden ist, wird er ganz zahm, ja sogar schmeichlerisch, und möchte nur, dass dort gut von ihm geredet wird. Er tut dann so, als glaube er, dass es sich bei der Geschichte mit dem Juden und dem Christenmädchen nur um ein theoretisches Problem handelt, beauftragt dann aber nach dem Gespräch den Klosterbruder, der Sache nachzugehen. Was das Ergebnis jetzt der Szene angeht, die dramatische also Veränderung, jetzt ist Nathan in richtiger Gefahr, da der Patriarch als christlicher Fanatiker ihm auf die Spur kommen will und er grundsätzlich auch durchaus Einflussmöglichkeiten hat, worauf er auch verweist. Es gibt da so Regelungen zwischen dem Sultan und der christlichen Obrigkeit. Der Tempelherr, hat sich auch recht fanatisch gezeigt, denn er hat in seinem Vortrag davon gesprochen, das Christenmädchen sei geraubt worden, ca. 2501 folgende. Und das hat ja besonders den Zorn des Patriarchen hervorgerufen. Letztlich läuft alles auf Saladin zu, denn der Tempelherr soll ja hin und der Patriarch will später auch dorthin. Die dritte Szene ist relativ kurz und hat kein großes eigenes Gewicht. Im Wesentlichen geht es darum, dass Sitta etwa in 2620 ein Bild ihres toten Bruders gefunden hat und mit dessen Hilfe können sie jetzt noch besser die Ähnlichkeit mit dem jungen Tempelherrn prüfen. Das heißt, so in 2640 etwa geht es darum, diesen Vergleich des Bildes des Toten mit der realen Person des Tempelherrn eben dann das vorzunehmen. Und der Tempelherr wird dann eben am Ende der Szene auch angekündigt. Was die vierte Szene dann angeht, so bestätigt sich da dann die Ähnlichkeit des Tempelherrn mit dem Bruder des Sultans. Der Tempelherr bringt dann dieses Nathan-Problem auf den Tisch und wird dabei auch ziemlich ausfallend. Und Saladin ermahnt ihn dann, denn er will mit beiden Freunden in Harmonie leben. Und was die Begriffe angeht, die wir im Schaubild aufgenommen haben, da geht es zunächst ungefähr in 2653 darum, dass Saladin dem Tempelherrn, den er ja nach der Begnadigung zum ersten Mal sieht, dass er ihm sagt, dass er ihm auch die Freiheit schenkt. Dann geht das sehr schnell weiter in Richtung 2694, dass er eben auch feststellt, dass die Übereinstimmung da ist mit seinem Bruder und daraus wird dann eben der Handschlag und die Freundschaft. Dann allerdings wird es etwas heftig, weil der Tempelherr dann seine Klage über Nathan los wird. Vor allen Dingen um 2779 folgende gibt es dann ein sehr heftiges Zitat. Der Tempelherr, heftig heißt es in der Regieanweisung, woll oder wolle nicht, er, Nathan, ist entdeckt. Der tolerante Schwätzer ist entdeckt. Ich werde hinter diesen jüdischen Wolf im philosophischen Schafpelz Hunde schon zu bringen wissen, die ihn zausen sollen. Das heißt, er ist richtig empört und glaubt jetzt, dass Nathan immer nur so schön tolerant daherredet, ein Schwätzer ist. In Wirklichkeit verfolgt er genauso seine eigenen egoistischen Interessen wie andere auch. Und er hält ihn sogar für einen jüdischen Wolf, also ein gefährliches Raubtier, der sich eben nur mit philosophischen Äußerungen in einem Schafpelz präsentiert. Und er will die Hunde auf ihn hetzen, die ihn zausen, die ihn gewissermaßen dieser äußeren Haut da berauben sollen. Und man denkt hier natürlich an den Patriarchen. Interessant ist dann in 2818 so etwa, dass der Sultan eben ganz klar ihn ermahnt, allerdings auch anerkennt, dass auch diese Heftigkeit mit der Art und Weise seines Bruders übereinstimmt. Aber ihm kommt es darauf an, dass die Freunde sich zusammen verständigen. Er will also Harmonie hier insgesamt erreichen. In der fünften Szene blicken der Sultan und seine Schwester auf das Treffen mit dem Tempelherrn zurück und Sitta möchte Rächer in den Palast holen. Interessante Zitate in 2822. Der Sultan im Rückblick auf das Gespräch eben mit dem Tempelherrn spricht davon, dass das mein Assad sei. Der sieht also in ihm seinen toten Bruder wieder. In 2828 dämpft Sitta etwas die Begeisterung und weist den Bruder darauf hin, dass er doch nach den Eltern noch hätte fragen können, besonders nach der Mutter. Was das aufbrausende Temperament des Tempelherrn angeht, immerhin musste der Sultan ihn ja ein bisschen ermahnen, als er so eine richtige Hate Speech gegenüber Nathan mit Hunde zerreißen und so weiter rausgehauen hat, macht er deutlich, dass er diesen jungen Mann auch 2835 mit allen seinen Fehlern mag. Und den Schluss und die Überleitung zur weiteren Handlung bildet dann Sittas Neugier, wie diese junge Frau wohl ist, in die der Tempelherr sich verliebt hat. Sie erreicht beim Sultan, dass sie Rächer ins Schloss holen lassen kann. In der sechsten Szene, da bohrt Daya noch einmal nach, was Rechers Zukunft angeht. Und bei der Betrachtung von all dem, was der Nathan mitgebracht hat von der Reise, interessiert sie sich nur für ein Brautkleid, 28, 62 folgende. Vor allen Dingen macht sie deutlich, dass das für Nathan die Möglichkeit wäre, das Ende der Sünde zu erreichen, die er da auf sich geladen hat, 28, 89. Der allerdings reagiert erst zurückhaltend, dann ärgerlich. Ne? Für ihn ist das nur die alte Leier, 28, 98. Und in 28, 99 bittet er um Geduld, weil er noch was klären muss. Und das Gespräch wird dann durch die Ankunft des Klosterbruders unterbrochen. Kommen wir zur siebten Szene. Im Gespräch mit dem Klosterbruder wird von Nathan geklärt, wie Recher überhaupt zu ihm gekommen ist. Und zwar behandelt die Szene folgendes. Der Klosterbruder trifft jetzt Nathan, erinnert ihn daran, dass er ihm vor langer Zeit als Reitknecht eines Ritters ein vertrautes Pfand, das steht etwa in 2933, übergeben hat. Dabei handelt es sich um Recher, deren Mutter gestorben war und deren Vater sich um sie nicht kümmern konnte. Nathan erinnert sich dann an seine Situation zu dem Zeitpunkt. Ihm waren gerade bei einer Judenverfolgung, wie es im Text heißt, Weib und Kind ermordet worden, und zwar 7 Söhne. Das steht so in etwa 30-40. Und er ist natürlich völlig verzweifelt. Und er berichtet dann, dass nach einer Zeit schrecklicher Trauer, 30-53 steht das, die Vernunft allmählich wiedergekommen sei. Also auch wieder typisch aufklärerisch. Und in der Situation kam eben dieser Reitknecht zu ihm und bat ihn, sich um das Kind eines Christen zu kümmern, eben dieses Ritters. Und er nimmt das wie eine Aufgabe von Gott an. Er wollte aus seiner Trauer, seiner Verzweiflung von Gott jetzt herausgerissen werden. Und in dem Moment kommt eben dieser Reitknecht mit dem Kind und das nimmt er eben als Aufgabe an. Als Nathan dann intensiver nach der Familie von Rechers Vater fragt, fällt dem Klosterbruder ein, dass er von seinem später im Kampf umgekommenen Herrn eine Art Gebetbuch hat, 3102 ist das etwa, und in dem auch die Namen der Verwandten aufbewahrt sind, und das will er jetzt entsprechend holen. Dann geht es über zur achten Szene. Daya taucht dann nochmal auf und informiert Nathan, dass Recher in den Palast kommen soll, deswegen auch ganz aufgeregt ist, und sie zieht daraus die Konsequenz, jetzt Recher schnell über ihre wahre Herkunft informieren zu wollen, denn sie hat Angst, dass sie jetzt vom Sultan da mit einem Moslem verheiratet werden soll. In 31,29 ne, sagt Daya dann ganz deutlich, das arme Kind, also Recher, erschrak wohl recht darüber, dass sie jetzt plötzlich in den Palast kommen sollte. Nathan ist in 31,31 dann froh, als seine Frage nicht der Patriarch entsprechend beantwortet wird, denn vor dem hat er natürlich jetzt größere Sorge. Er fragt dann in 31,34 auch da ja nochmal direkt wegen des Patriarchen, hast du ihm nichts gesteckt, also verraten, gesagt? Und in 31,40 dann, nachdem Nathan dann abgegangen ist, zieht da ja für sich die Konsequenz, Zitat, und ich fürchte ganz was anderes noch. Was gilt's? Die einzige vermeintliche Tochter so eines reichen Juden wäre auch wohl für einen Muselmann, also einen Moslem, nicht übel. Hui, der Tempelherr ist drum. Das ist eine alte Formulierung für, der ist dann aus dem Spiel raus, ne, der hat sie verloren. Wenn ich den zweiten Schritt nicht auch noch wage, nicht auch ihr selbst noch selbst entdecke, wer sie ist. Sie hatte dem Tempelherrn jetzt bereits gesagt, was da los ist hier, wo sie herkommt. Und jetzt soll endlich auch die Hauptperson in diesem ganzen Spiel, nämlich Recher, dann von ihr informiert werden. Und sie will die nächstbeste Gelegenheit nutzen, vor allen Dingen, wenn sie Recher zum Sultan begleitet, um sie auf dem Wege dann darüber aufzuklären. Und das wäre dann jetzt das Ende des vierten Aktes. Wer mehr von uns hören oder sehen will, der kann uns über unsere Webseite erreichen, www.schnell-durchblicken.de. Dort gibt es dann ein alphabetisches Verzeichnis der Angebote, die wir auch auf verschiedenen Webseiten dann untergebracht haben. Und ansonsten kann man uns auch auf YouTube erreichen. Da gibt es auch einiges zu Nathan, indem man einfach nach dem Kanal Schnell durchblicken sucht. Auf jeden Fall wünschen wir viel Erfolg.